will ich anerkannt werden als Philosoph, auch wenn ich an Gott glaube? Und dann gucken wir mal unsere Argumente an und ihr könnt mich nicht dadurch ausklammern, dass ihr sagt, der ist sowieso ein Theologe, der muss das so sagen. Darum bleibe ich erstmal dabei. Das Wort Theologie ist durch Platon in die Philosophie gekommen und Platon meint damit ganz wörtlich die Lehre von Gott und versteht das als eine philosophische Disziplin. Mhm. Ob man nun tatsächlich die Schöpfung beweisen kann, das ist tatsächlich ein schwieriger Punkt. Ja. Ich frage mich nur, wo sie sonst herkommt oder wie ich mit der Person eintreten kann. Das müsste man sehen. Aber ich glaube schon, dass der Philosoph doch wenigstens dorthin kommen muss, sich darüber zu wundern. Das tun die ja auch. Mhm, dass wir die Wirklichkeit erkennen können und dass unsere Erkenntnis offenbar hilft, mit ihr umzugehen. Schon in der Mathematik. Zum Beispiel Mathematik ist sowas Abstraktes. Es gibt in der Wirklichkeit ja nie ein wirkliches Quadrat und einen wirklichen Kreis. Das ist alles immer ein bisschen anders. Und trotzdem kann ich diese Mathematik anwenden auf die Realität. Mhm. Das muss einen doch nachdenklich machen. Mhm, tatsächlich können die eigentlich nicht sagen, so einfach, da sind viele Schritte nötig zu sagen, das geht jetzt auf Gott zurück. Aber dass ich einen, die Alten haben gesagt, einen Logos, eine Vernunft, ein Licht in der Welt habe, das glaube ich, kann man, wenn man einigermaßen wohlwollend ist und vernünftig, nicht bestreiten.
Mhm. Ja gut, auch klar, in Ableitung dann von Platon, Aristoteles ist man ja dann auch auf die Aufweise Gottes dann gekommen, die letztlich auf eine letzte Ursache hinkommen, von der Thomas dann sagt, und alle nennen es Gott.
So ist es, ja.
Aber lassen wir es als Ursache stehen, irgendwo ja. Muss es herkommen, ne?
Eben heute sind die Leute irgendwie da so empfindlich geworden. Man kann schon mal auch ganz nüchtern mal nachfragen. Solche Forderungen, wie die Philosophen heute an die sogenannten Gottesbeweise stellen, die stellen sie sonst nirgendwo dran. Mhm. Wahrscheinlich hängt das schon damit zusammen, dass es hier erhebliche Konsequenzen hat, wenn man annimmt, es gibt Gott als einen personalen Gott, als einen ewigen Richter und dergleichen. Also versuchen die hier jedes Haar nochmal zu spalten, um das irgendwie zu vermeiden, was sie in anderen Fragen nicht tun.
Man hat auch manchmal den Eindruck, dass bei dieser Argumentation, die ja nun wirklich doch ein bisschen Nachdenken erfordert, aber die Möglichkeit der Evidenz einer Erkenntnis manchmal außer Acht gelassen wird.
Ja.
Dieser Augenblick des Verstehens, den man nochmal versucht zu beweisen und dann natürlich kaputt macht.
Eben, das ist ja, das. Ach, wie oft muss ich das also auch Kollegen erklären? Zum Beispiel, wenn da so Kollegen sagen, man muss alles begründen können, alles beweisen können, sage ich, ist überhaupt nicht wahr. Beim Aristoteles steht, es gehört zur philosophischen Bildung, dass ich weiß, wo ich Beweise fordern muss und wo nicht. Mhm. Was mir nämlich einleuchtet, Sie haben es eben gesagt, was mir evident ist, brauche ich doch nicht mehr zu begründen, sondern nur, was nicht evident ist. Das muss ich begründen und beweisen. Und was heißt dann beweisen? Es rückführen auf Evidenzen.
Auf Evidenzen, die man dann aber nicht mehr so nennt.
Die kann man nicht eben.
Und dann meint man, man muss, genau, und das ist, damit wird aber leider oft so ein ganzer Teil von Argumentation ausgeblendet, der so wohltuend wäre.
So ist, und deswegen, da wehre ich mich deswegen auch sofort und sag mal langsam.
Ja. Sie haben jetzt gerade was Interessantes eingeführt noch als Begriff. Ich meine, Wahrheit, das ist natürlich wirklich ein weites Thema, aber Sie haben gerade gesagt, die Mathematik beschäftigt sich auch mit der Wirklichkeit. Sie legt ja geradezu ein Gedanken- und Zahlengebäude über die Wirklichkeit, um sie zu beschreiben. Mhm. Das heißt, das ist auch eine Art des Erfassens der Wahrheit, aber wir hatten es gerade von der Evidenz. Ich glaube, wir haben da zwei ganz verschiedene Arten und Weisen des Erfassens der Wahrheit. Wir sehen Dinge, wir nehmen sie als Wirklichkeit und damit in einem zweiten Schritt als wahr. Und die Mathematik schaut sich jetzt die Wirklichkeit an und sieht, dass gewisse Dinge eben wahr sind, aber mit einem Hilfsmittel dazwischen. Das ist ja eigentlich auch eine ganz interessante Sache jetzt, wenn man mal von dem Erkenntnisvorgang sich das vorstellt.
Ja, eben, nicht, das ist wirklich spannend. Vor allem, wenn man jetzt noch dazu nimmt, so von den Pythagoreern her, die es ja immer so mit der Mathematik hatten, dass die ja zugleich, da wären wir wieder bei der Kunst und dergleichen, die das ja dann mit der Musik eng verknüpfen nochmal. Die Musik ist ja in den freien Künsten im Mittelalter, ist die deswegen da, weil die zur Mathematik gehört, nicht? Da geht es los mit der Arithmetik, dann kommt die Geometrie und dann kommt die Astronomie. Und das steckt also dort einfach mit drinnen und die Musik gehört auch mit dazu. Deswegen ist der Pythagoras sowohl mit der Musik auch in Chartres da am Eingang der Kathedrale gleich dargestellt. Das sagt, die Musik und Mathematik gehören zusammen. Die haben ja festgestellt, wie sie so an der Schmiede vorbeigingen, dass ein Stab, der doppelt so lang ist wie der andere, eine Oktave tiefer klingt, wenn man draufhaut.
Ja.
Also die Musik ist Gestalt gewordene Mathematik, sagen manche. Und dann hat ja für die Neuzeit hat uns dann der Galilei gesagt, die ganze Schöpfung sei in mathematischen Lettern geschrieben. Ich habe immer gemeint, nein, das ist, wenn man eine mathematische Brille aufsetzt, sieht das alles mathematisch aus. Aber die Wirklichkeit ist schon reicher als bloß die Mathematik.
Ja, eben. Ich glaube, das muss man dann, wenn man sich zu lange mit der Mathematik beschäftigt hat, doch auch wieder in den Blick bekommen, dass sie doch nur ein Maßgefäß ist für die Wirklichkeit, dass man immer mehr verfeinern kann, wie man heute sieht, mit unglaublichen Methoden. Ja.
Ist ja wirklich toll, was die können, ja.
Natürlich, es beeindruckt sehr. Und der einfache Blick auf die Wirklichkeit, der noch mehr in Staunen versetzen sollte, der gerät da auch ein bisschen in Misskredit fast. Gell?
Ja, ja.
Sie haben noch etwas gesagt, Herr Professor, der Vater, auch jetzt wieder zurückzukommen, ein bisschen zu dem Kapitel, das wir jetzt gleich noch besprechen wollen. Der Vater ist in erster Linie mal nicht selbst die Wahrheit, sondern der Sohn ist die Wahrheit des Vaters. Und doch sagen wir ja auch vom Vater, natürlich ist er die Wahrheit. Er ist ja nicht falsch oder ist ja nicht.
Nee, falsch ist er auf keinen Fall. Deswegen meine Wahrheitsdefinition heißt, dass sich die Wahrheit, die Wirklichkeit, insofern sie sich zeigt. Oder das sich zeigen der Wirklichkeit. Mhm. Ich glaube, dann sieht man einerseits die ganz enge Verbindung, die deswegen Augustinus so knapp formuliert, und man sieht zugleich den Unterschied, also trinitarisch geredet, der Sohn ist nicht der Vater und der Vater ist nicht der Sohn, sondern der Sohn ist die Sichtbarkeit des Vaters. Der Vater ist schlechthin unsichtbar. Mhm. Wir werden ihn nie sehen, auch im Himmel nicht. Warum nicht? Weil sein Gesicht der Sohn ist. Mhm. Sonst hätte der Sohn ja nicht sagen können, wer mich sieht, sieht den Vater. Dann hätte er ja sagen müssen, schaut mich mal an, so ähnlich sieht mein Vater auch aus. Hat er nicht gesagt. Mhm. Sondern er hat gesagt, wer mich gesehen hat, sieht den Vater. Das heißt, das Gesicht des Vaters ist der Sohn. Und ein nüchternes, philosophisches Wort für Gesicht wäre in dem Fall Wahrheit. Das meinte ich damit. Also das Erscheinen der Wahrheit oder eben, man könnte auch sagen, etwas poetisch, das Gesicht der Wahrheit. Der Aufglanz, das Erscheinen
der Wirklichkeit.
Das Erscheinen der Wirklichkeit, das wäre die Wahrheit. Und darum finde ich es so korrekt, dass der Sohn sagt, ich bin die Wahrheit und sagt ja vor Pilatus auch, ich bin der von der Wahrheit Zeugnis gibt. Also da kommt dann dieser andere Wahrheitsbegriff hinein. Die Wahrheit selber ist eigentlich der Urzeuge der Wirklichkeit. Mhm. Denn ohne die Wahrheit sähe man die Wirklichkeit gar nicht. Ohne den Sohn sähen wir den Vater nicht.
Dieser zweite Aspekt jetzt übertragen auf unsere sichtbare Welt hier, würde also bedeuten, einerseits, wie Sie es definiert haben, ist die Wahrheit die Wirklichkeit, wie sie sich zeigt. Aber im zweiten Schritt ist die Wirklichkeit natürlich selber wahr, sonst könnte sie sich nicht so zeigen.
Ne? Ja, und die ist eben wieder nochmal das Erscheinen jetzt, könnte man jetzt durchdenken, der Macht Gottes, der Weisheit Gottes, der Güte Gottes, denn er muss ja nicht schaffen. Also die ganze Wirklichkeit ist, so haben die Alten ja auch gesagt, ist ein Wort Gottes. Und Wort ist ja auch die Weise, wie sich jemand zeigt. Mhm. Sokrates soll ja gesagt haben zu einem jungen Mann, sprich, damit ich dich sehe. Also meine ich, dass die ganze Schöpfung, sagen ja auch die ganzen geistlichen Lehrer so, die ganze Schöpfung ist ein sich zeigen Gottes. Jedes Blatt und jeder Baum und erst recht natürlich jeder Mensch ist ein solches Wort Gottes, ein sich zeigen Gottes, eine Wahrheit Gottes. Und darum gibt es wirklich viele Wahrheiten. Es gibt heute ja Leute, weil wir haben ja, Benedikt hat ja davon gesprochen, von der Diktatur des Relativismus, gibt es also Leute, die sagen, eine Wahrheit gibt es gar nicht, das löst sich auf. Und von dort her sehe ich so eine Gefahr bei Kirchenleuten, dass die jetzt meinen, man dürfe überhaupt nicht mehr von der Vielheit der Wahrheit sprechen. Und da berufe ich mich immer auf den verstorbenen Papst Johannes Paul II., der in seiner großen Enzyklika Fides et Ratio eigens gesprochen hat von den Wahrheiten der Philosophie und den Wahrheiten der Theologie. Denn wenn ich sage, Wahrheit heißt das sich zeigen der Wirklichkeit, dann heißt sofort der nächste Satz, ich zeige mich jemand.